So, dann machen wir weiter. Also ich habe hier nochmal eine Folie zu dieser zweistufigen Speicheradressierung, das, was ich eben auch schon an die Tafel gemalt habe, ist also nochmal dasselbe Bild. Ja, es ist nicht weit verbreitet, aber es gibt es halt vom Prinzip. Und in der tatsächlichen Programmierpraxis, wenn Sie jetzt Software entwickeln, dann kommen solche Sachen durchaus vor. Und dafür ein Beispiel auf der nächsten Folie. Der Programmcode, den Sie hier sehen, der ruft praktisch so eine MMIX eingebaute Funktion für die Standardeingabe auf. Ja, also da geht es darum, dass ein Puffer bereitgestellt wird und dann soll man irgendwas eintippen können und es landet dann am Ende in dem Puffer. Und dann müssen Sie natürlich irgendwie dem System sagen, wo ist der Puffer, also in welchen Speicherbereich soll das Ganze reingeschrieben werden. Und wenn wir uns das angucken, dann sieht man eben, es gibt einen Bereich für den Puffer. Das ist ganz oben, dieses Buffer. Und dann geht es dahinter, praktisch 80 Positionen weiter, geht es dann weiter. Da wird das Argument vorbereitet, was dann später diesem, ja, ich sag mal, Betriebssystemaufruf oder sowas mitgegeben wird. Und da steht zum einen die Adresse des Puffers und die Länge drin. Und das ist die Art und Weise, wie das System praktisch diese Informationen erwartet. Also Sie müssen zwei von diesen Okta-Werten haben. Das eine gibt eben den Puffer an, das andere die Größe. Und wenn Sie jetzt dann tatsächlich zugreifen wollen und in die erste Position im Puffer was reinschreiben, dann sieht es eben genauso aus, wie wir das hier noch an der Tafel haben. Hier wird jetzt praktisch das Argument drin stehen. Von da kommen Sie an die Stelle, wo die Pufferadresse und die Pufferlänge drin stehen. Die Pufferlänge ist eine Konstante, die kann man direkt verwenden dann. Aber die Pufferadresse, die erfolgt dann wieder oder wird gefunden über so einen zweiten Verweis. Ja, also das ist eben so eine zweifach indirekte Adressierung des Speichers. Und auch wenn jetzt die CPU keinen eigenen Befehl dafür hat, es gibt halt vom Prinzip Prozessoren, die sowas machen können. Gut, dann schauen wir uns ein paar weitere Befehlsarten an, die CPUs so haben können. Ja, wir sind ja immer noch bei der Idee, was gibt es so für CPU-Architekturen, und es ist natürlich wesentlich dadurch gekennzeichnet, was eigentlich überhaupt möglich ist. Was für, wir haben schon darüber gesprochen, was für Register es gibt, jetzt über die Speicherzugriffsmöglichkeiten oder generell, was für Operanden man CPU-Befehlen übergeben kann. Aber dann ist eben auch die Frage, gibt es zum Beispiel sowas wie Floating-Point-Zahlen überhaupt? Wenn Sie 20 Jahre zurückgehen, dann haben Sie Prozessoren, die können nicht mit Floating-Point-Zahlen operieren. Wenn Sie dann trotzdem irgendwas mit Dezimalzahlen machen wollen, dann müssen Sie das halt irgendwie hinbiegen, dass es alles mit Integers funktioniert. Ja, das kann man machen. Aber es ist natürlich angenehmer, wenn man sowas wie eine Floating-Point-Division direkt mit einer CPU-Instruktion ausführen kann. Das ist wesentlich schneller. Wenn Sie versuchen, das nachzubauen auf einer Architektur, die prinzipiell nur Integers kennt, dann müssen Sie eine ganze Menge komplizierte Schleifen basteln, in denen das nachgebaut wird. Ja, also das wird es wahrscheinlich um Faktor 100 oder 1000 beschleunigen, wenn das Ganze als Instruktion schon fest vorhanden ist. Also da schauen wir uns ein paar Dinge an. Zunächst mal zu den Gleitkommazahlen. Also allgemein sieht sowas ja so aus, wie ich es da oben mal für eine Dezimalzahl hingeschrieben habe, 29,143. Da haben Sie eine Vorstellung davon, was das bedeutet. Ja, links vom Komma sind halt Zehnerpotenzen mit positiven Exponenten oder mit Null als Exponent. Ja, direkt links vom Komma stehen die Einer, also 10 hoch 0. Dann weiter links die Zehner, 10 hoch 1. Gehen wir noch weiter nach links, haben wir die Hunderter. Und genauso, wenn Sie rechts vom Komma sind, haben Sie erst die Zehntel, die Hundertstel, die Tausendstel und so weiter. Ja. Und wenn wir jetzt das Ganze im Prozessor haben wollen, da haben wir natürlich keine Dezimaldarstellung, sondern wir müssen mit Dualzahlen arbeiten. Und auch bei Dualzahlen können Sie also Nachkommastellen haben. Ja, das folgt dann demselben Prinzip. Also alles, was praktisch links vorm Komma steht, ist eh das, was Sie gewohnt sind, wenn Sie mit Binärzahlen rechnen. Da haben Sie halt die 1er, 2er, 4er, 8er und so weiter. Und wenn Sie da jetzt ein Komma einführen und dann noch weitere Nullen und Einsen rechts hinten dran schreiben, dann entspricht das auf ganz natürliche Weise, wie bei den Dezimalzahlen mit Komma, entspricht das den ein Halb, ein Viertel, ein Achtel, Sechzehntel und so weiter. Ja, das heißt also, die Zahl, die wir da sehen, wenn wir die ausrechnen wollen, dann müssen wir praktisch gucken, okay, die eine 1 plus 4 plus 8 haben wir schon mal 13 als Wert vor dem Komma. Und das da hinten, das ist ein Halb, das Viertel und Achtel ist nicht gesetzt, aber das Sechzehntel ist da, also muss man noch ein Halb und ein Sechzehntel dazu zählen. Und wenn man das ausrechnet, dann kommt halt 13, irgendwas raus. Ja. Also das funktioniert prinzipiell genauso wie bei Dezimalzahlen mit Nachkommastellen. Und wenn wir das jetzt formalisieren, dann kann man sagen, wir stellen eine Zahl dar über eine Mantisse und einen Exponenten. Die Mantisse ist dann etwas in der Form 1,01101110 und der Exponent ist eine Potenz von 2. Ja, also es ist, welche Potenz es ist, wird darüber festgelegt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dadurch, dass wir das praktisch aufsplitten, dass wir also einmal so einen Teil als ja, Darstellung mit Komma und vielen Zahlen dahinter haben und außerdem noch einen Exponenten angeben, dass wir dadurch das Ganze normalisieren können von der Darstellung her. Wenn Sie überlegen, wie das im Zehnersystem häufig gemacht wird, da geht man hin und schiebt das Komma so weit nach links oder rechts, dass vor dem Komma nur eine einzige Ziffer steht. Ja, so wie ich es hier unten für eine Dezimalzahl gemacht habe. Das heißt, Sie sagen, ich will mir nicht merken, das ist minus 753, irgendwas, sondern ich schiebe das Komma zwei Stellen nach links, dann kriege ich minus 7,53 irgendwas raus. Und dann muss ich mir natürlich dazu merken, dass ich eben einen Fehler gemacht habe durch dieses Verschieben des Kommas, also muss ich sie dann mit 10 hoch 2 multiplizieren. Ja, und damit merke ich mir dann einfach nur die 7,534 noch was und die 2 aus dem 10 hoch 2. Ja, wenn das Komma ursprünglich zwei Stellen weiter rechts gestanden hätte, also hinter der 8, würden wir dasselbe machen, käme auch vorne minus 7,5 irgendwas, aber hinten wäre es dann nicht 10 hoch 2, sondern 10 hoch 4. Das ist einfach eine Normierung. Und die erlaubt es uns, eben separat den Teil da vorne, der in einer vereinheitlichten Form aufgeschrieben ist, zu nehmen und das Ganze multipliziert mit 10 hoch irgendwas. Und dieses irgendwas speichern wir. Und bei den Dualzahlen macht man es genauso, nur dass jetzt die 10 durch eine 2 ersetzt wird. Ja? Es bringt Ihnen was dafür, dass Sie sich vorne nicht die Position des Kommas merken müssen. Also, wenn Sie das anders machen würden, dann müssten Sie ja praktisch die Stelle, an der das Komma ist, speichern. Ja, der Unterschied ist, wenn Sie das nicht in der Form machen, wenn Sie praktisch einfach sagen, ich will die Zahl irgendwie speichern, dann kriegen Sie folgendes Problem. Sie haben ja nur begrenzt viele Stellen, um das Ganze zu speichern. Also es kommt jetzt gleich im Beispiel für ein 64-Bit großes Register. Gucken wir uns das an. Und vielleicht gehe ich schon mal direkt. Ich gehe schon mal direkt auf die nächste Folie. So. Also ich bin schon mal zwei Folien weitergegangen, ich komme dann nachher wieder zurück dazu. Hier haben Sie ein Beispiel 1,0, schon in Binärdarstellung ist auch 1,0 und dann speichern wir jetzt praktisch die 1, die, oder dieses 1,0 separat und an einer anderen Stelle speichern wir das 2 hoch irgendwas, das 2 hoch 0. Und das führt jetzt dazu, dass wir sehr, sehr große Zahlen und auch sehr, sehr kleine Zahlen darstellen können. Ja, wenn Sie es anders machen würden und praktisch, ja, das mache ich an der Tafel. Ja, überlegen wir es uns erst nochmal mit den Dezimalzahlen. Nehmen wir mal an, Sie haben eine Zahl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. Ja, und Sie haben die Möglichkeit, 1, 2, 3, 4, sagen wir mal 8 von diesen Ziffern zu speichern. Also anstelle von Bits betrachten wir jetzt wieder die 10 Ziffern in unserem normalen System. Dann müssten Sie ja bei dieser Zahl hingehen und sagen, damit die richtige Zahl gespeichert wird, muss ich das von vorne anfangen. Ja, dass Sie eine Ungenauigkeit reinkriegen, wenn Sie nicht genug Speicherplatz haben, ist ja klar. Aber Sie würden das dann nehmen, hier würden Sie noch eine Rundung machen, hier wird eine 9 draus und dann haben Sie das gespeichert. Aber wenn Sie jetzt schon das Komma zwei Stellen nach rechts verschieben, dann können Sie das nicht mehr in so einem aus 8 Ziffern bestehenden Block speichern. Die Zahl ist dann zu groß. Ja? Wenn ich aber hingehe und sage, ich mache das nicht so, ich will auch diese Zahl zum Beispiel speichern können, dann können Sie stattdessen hingehen und sagen, anstatt meine 8 Zahlen oder 8 Ziffern direkt abzuspeichern, gehe ich hin und nehme zum Beispiel nur 6, ja, und merke mir in 2 zusätzlichen Ziffern eine Zehnerpotenz. Das heißt, Sie würden dann hier die 1, 2, 3, 4, 5, 6 reinschreiben und sagen, okay, das ist aber falsch, weil ich muss es ja eigentlich noch 4-mal mit 10 multiplizieren. Ja? Das heißt, dann schreiben Sie hier eine 4 rein.
Ja gut, aber dann habe ich ja einen noch größeren Fehler.
Ja. Ja, Sie haben einen noch größeren Fehler, aber Sie können die Zahl verarbeiten. Ansonsten könnten Sie die gar nicht verarbeiten. Ich habe ja jetzt natürlich hier mit 8 Stellen was sehr Überschaubares gewählt.
Ja, aber selbst da ist der Fehler jetzt dann massiv.
Ja, aber das Problem haben Sie immer. Also deswegen können Sie auch mit echten Floating-Point-Berechnungen können Sie nur eingeschränkt was anfangen, weil Sie immer Rechenfehler haben. Sie haben schon Fehler durch die Konvertierung in ein starres Format. Ja, aber es gibt Ihnen halt die Möglichkeit, sehr große und sehr kleine Zahlen darzustellen. Also in der Form können wir auch was vor dem Komma 30 Stellen hat oder so, das können wir auch hier reinschreiben. Und es ist ja besser, diesen Wert überhaupt speichern zu können, auch wenn er sehr ungenau ist. Er ist ja vorne, ist er ja genau. Es sind ja nur die hinteren Stellen, die verloren gehen. Ja? Es ist halt so, dass, wie es tatsächlich gemacht wird, wir haben ja deutlich mehr als diese 8 Stellen jetzt hier in dem Beispiel zur Verfügung. Ja, nehmen wir mal an, es sind 50 Stellen oder sowas. Dann können Sie natürlich die meisten Zahlen, mit denen Sie so hantieren, können Sie exakt speichern, ganz genau. Und nur wenn Sie extrem große Zahlen oder extrem kleine Zahlen verwenden, dann kommen Sie an den Punkt, dass es nicht mehr geht. Aber wenn man das nicht in dieser Form machen würde, also mit der Darstellung, dass man praktisch einen starren Anfangsteil hat und sich dann hinten die Potenz merkt, die Zehnerpotenz oder Zweierpotenz bei der Dualdarstellung, mit der das Ganze multipliziert werden muss, dann könnte man eben keine sehr kleinen Zahlen speichern. Genauso, wenn wir hier hingehen und sagen, was ist denn mit 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, diese Zahl. Die können Sie auch in einem starren Modell nicht speichern, wenn Sie nur diese 8 Positionen haben. Ja, aber in unserem Modell oder in dem Modell, in dem halt tatsächlich Floating-Point-Zahlen gespeichert werden, können Sie das sehr wohl, indem Sie das einfach verschieben. Das ist dann wieder eine 1, multipliziert mit 10 hoch minus 8 oder hoch minus 9, weiß ich jetzt nicht. Ja? Und was natürlich gar nicht funktioniert, wenn Sie eine sehr große und eine sehr kleine Zahl haben und die jetzt addieren, da kommt wieder die ursprüngliche sehr große Zahl raus. Weil das dann einfach zu viel ist für die Menge an Informationen, die wir darstellen können. Also es passt nirgendwo rein. Ja? Sie müssen sich halt entscheiden, welchen Teil Sie speichern, und weil bei Zahlen eben die, die höherwertigen Ziffern die, die größte Bedeutung haben, müssen wir diese Information halt mitnehmen. Und das, was weiter hinten ist, wo es immer genauer und detaillierter wird, das muss eben dann weggeworfen werden. Ja. Jetzt gehe ich wieder zurück. Okay, also bei dieser normalisierten Darstellungsgeschichte ist es so, dass man halt an der Stelle ein Komma setzen würde, ja, in der Dezimaldarstellung, und sich dann die Potenz, um die das Ganze verschoben werden muss, merkt. Ja? Weil wir da in dem Dualmodell sind. Wenn da eine Null auftritt, dann schiebe ich das nach links. Wenn Sie... Im Dualsystem, wenn Sie 0,110 haben, ja, mal 2 hoch 4 meinetwegen, dann können Sie das auch schreiben als 1,110. 1,100 mal 2 hoch 3. Ja, das ist dasselbe. Ich kann das verschieben. Genau wie bei den...
Ja, aber bei der echten Null. Also bei 0,0. Die gibt bei der Null ab, wenn es als erstes
Null. Okay, ja. Wenn es eine echte Null ist, ist ein Sonderfall, dann... ja.
Und wie ist das dann?
Die Null wird gespeichert als... E gleich F gleich 0. F gleich 0. Die wird über einen speziellen Wert für die Potenz gespeichert. Ja, also das zeige ich Ihnen gleich. Es wird praktisch hier, Sie können sich vorstellen, dass Sie den kleinstmöglichen Exponenten reinschreiben. Der kann auch negativ sein. Also da würde dann 2 hoch minus 1023 zum Beispiel stehen. Und das würden Sie dann als 0 interpretieren. Das ist natürlich, wenn Sie das dann einfach zurückrechnen, Sie müssen an der Stelle eine Fallunterscheidung machen. Also Sie können nicht einfach damit rechnen, sondern Sie müssen gucken, ist es eine 0? Sie müssen immer erst einen Test auf 0 machen, bevor Sie zum Beispiel ein Produkt ausrechnen oder sowas. Okay, also das, was wir bei den Dezimalzahlen praktisch als Normierung machen, das ist ja, dass vorne entweder eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 steht, also keine 0. Ja? Und dasselbe machen wir bei den Binärzahlen auch. Und da verlangen wir, dass praktisch vorne immer eine 1 steht, also wir wollen keine 0 vorne stehen haben, und dann, wenn man weiß, dass es immer eine 1 ist, dann kann man das natürlich wegschmeißen, dann braucht man das nicht mitspeichern. Ja? Bei der Dezimaldarstellung würde uns das nicht gelingen, weil wir nicht wissen, was das hier vorne ist. Wir wissen hier bei der Normalisierung nur, es ist keine 0. Aber das ist nicht genug, um zu sagen, ich muss diesen Wert nicht speichern. Also in dieser Variante müsste ich auf jeden Fall auch die Zahl vor dem Komma mir merken, die Ziffer. Aber bei den Dualzahlen, weil es halt nur zwei Möglichkeiten gibt, die Null scheidet aus, dann muss es eine 1 sein, dann speichere ich das nicht mit ab. Jetzt gibt es eine Industrienorm dafür, wie man solche Gleitkommazahlen mit 64-Bit Breite speichert. Sie werden oft anstelle von Gleitkommazahl übrigens auch den Begriff Gleitpunktzahl finden, was einfach daher kommt, dass im englischen Sprachraum ja ein Punkt als Dezimalpunkt und nicht das deutsche Dezimalkomma verwendet wird. Also Gleitkommazahl, Gleitpunktzahl sind Synonyme. Also, wie sieht das Ganze aus? Wir haben vorne ein Bit, was das Vorzeichen der Zahl angibt. Ja, das ist 0 oder 1 und bedeutet positiv oder negativ. Wenn vorne eine 0 steht, ist es eine positive Zahl, bei einer 1 ist es eine negative Zahl. Dann speichern wir den Exponenten, also dieses 2 hoch irgendwas. Aber da kommt noch etwas hinzu, der sogenannte Exzess. Das ist ein bisschen Rechentrickserei. Weil es ist so, wir wollen ja sehr kleine und sehr große Zahlen speichern können. Das war das, was ich hier eben beschrieben habe. Und wenn wir jetzt sagen, der Exponent, dafür sind 11 Bit vorgesehen, 2 hoch 11, das ist 2048 oder sowas, ja, dann könnte man sagen, okay, wir können sowas da reinschreiben wie von 2 hoch minus 1023 bis 2 hoch plus 1024 oder so. Ja? Also von 2 hoch minus 1023 bis 2 hoch 1024, so ungefähr in der Größenordnung. Aber das heißt, dass wir hier mit negativen und positiven Zahlen hantieren müssen. Ja? Wir müssten also dann in dem Exponenten auch wieder eine spezielle Speicherung dafür haben, für das Vorzeichen. Und damit wir das Ganze vorzeichenlos machen, gucken wir, dass wir diesen Bereich einfach verschieben. Und zwar so, dass es dann nur noch positive Zahlen gibt. Wenn ich hier dieses Intervall komplett mit 2 hoch 1023 multipliziere, dann wird daraus ja 2 hoch 0 bis 2 hoch 2047. Ja? Und dann habe ich meine Exponenten praktisch als 0 bis 2047. Das sind genau die 2048 Möglichkeiten, die ich in 11-Bit speichern kann. Und dann muss ich mir über das Vorzeichen keine Gedanken machen. Aber das heißt, dass ich, wenn ich so eine Zahl ausrechnen will, dass ich immer noch durch 2 hoch 1023 einmal teilen muss. Ja. Also man geht dann praktisch hin und wenn man eben den tatsächlichen Exponenten, der hier groß E genannt wird, wenn man den hat, dann addiert man diesen Exzess dazu, also das ist 1023 in dem Fall, und der Wert, der dann rauskommt, der wird tatsächlich hier reingeschrieben. Ja? Und wenn ich es nachher ausrechnen will oder benutzen will, muss ich es wieder abziehen. Ja? Ne, es ist Plus, weil sie haben zunächst negative und positive Zahlen. Genau. Und liegt damit genau in der Mitte, oder soweit man das sagen kann, in der Mitte zwischen 0 und 2047. Ja, Sie haben, wenn das hier so eine Skala ist von 0 bis 2047, ja, dann heißt das praktisch, wenn Sie hier einen Wert haben, der ist in der Größenordnung von 1. Und wenn Sie hier einen Wert haben, dann ist der unglaublich klein und ein Wert hier ist unglaublich groß. Also nah an 2 hoch 1000 noch was. Ja, es ändert nichts an den Werten, die Sie speichern können. Es ist immer noch so, dass die kleinsten Werte so bei 2 hoch minus 1000 liegen und die größten Werte so bei 2 hoch 1000. Ja, betragsmäßig größten Werte. Aber es ist eben so verschoben. Es ist einfach nur eine neue Skalierung. Ja, es hat einen Vorteil, einfach hier keine negativen Zahlen zuzulassen für den Exponenten. Sie können sich einfach vorstellen, dass Sie speichern nicht die Zahl selber, sondern Sie speichern das 2 hoch 1023-fache der Zahl. Ach so, okay. Gut, und in die restlichen Bits, das ist die Mantisse, da schreiben wir einfach die Werte rein, ja, wie sie in der Nachkomma oder Nachkomma-Darstellung halt auftauchen. Und da wissen wir ja, die ursprüngliche Zahl fängt immer mit 1, an, also diese 1 kann man weglassen und dann folgen eben dahinter alle Bits, die nach dem Komma stehen. Ja, und das Ganze ist bis auf so Sonderfälle wie 0 oder sowas, ist es eindeutig. Ja, Sie können jede Zahl nur auf genau eine Weise so darstellen. Weil wenn Sie eine zweite Variante hätten, dann muss da vor dem Komma irgendwie noch mehr sein oder es muss eine 0 vor dem Komma stehen, also irgendwas stimmt nicht. Ja? Egal, wie Sie sich die Zahl angucken, die am weitesten links stehende 1, die es gibt, die ist ja eindeutig festgelegt, wenn Sie mit der normalen Darstellung anfangen. Also Sie können immer rechts anfangen, gucken nach links, nach links, nach links, so lange, bis Sie die letzte 1 gefunden haben, noch weiter links kommen nur noch Nullen. Ja? Wenn das nicht so wäre, dann hätten Sie eine unendlich große Zahl, das kann ja nicht sein. Und deswegen ist diese Darstellung eindeutig. Und das gucken wir uns für das einfachste Beispiel 1,0, gucken wir uns das mal an. Da habe ich Ihnen mal genau, wie man zu dem Aufbau jetzt kommt, das Ganze praktisch berechnet. Also wenn wir wirklich die 1,0 nehmen, die sieht auch in Dualdarstellungen so aus. Ja, die hat auch vorne eine 1 und danach nur noch Nullen als Nachkommastellen. Und das heißt also, unser Vorzeichen ist 0, weil es eine positive Zahl ist. Der Exponent ist auch 0, weil wir mit 2 hoch 0 multiplizieren müssen in dieser Darstellung 1,0 mal 2 hoch irgendwas. Ja, das ist auch die 0. Also ist das Groß-E, das ist 0. Dann müssen wir dieses Klein-E berechnen für die Konvention, wie es halt gespeichert werden soll, indem wir 1023 dazu addieren. Da habe ich Ihnen mal die Binärdarstellung von hingeschrieben. Und die Mantisse besteht jetzt nur aus Nullen, weil in der Dualdarstellung nach dem Komma nur Nullen kommen. Und damit haben wir als Ergebnis, also erst die schwarze Null, das Vorzeichen, dann die 11 roten Bits, die den Exponenten beschreiben, und danach kommen nur noch Nullen, die praktisch die Darstellung der einzelnen Nachkommastellen sind. Ja, und das kann man dann noch in eine Hexadezimal-Darstellung umformen, die etwas kompakter ist, und dann kommt halt dieser Wert raus. Ja? Nee, das ist 1023, das Groß-E ist 0 und das Klein-E. Also es endet ja hinten auf 1, das muss ungerade sein. Also das ist 1023. Ja, was auf 1 endet, ist immer ungerade, weil sie eine 1 dabei haben. Alle höheren sind ja gerade, alle höheren Bits. Ja, also ich meine, ich habe es mit einem Taschenrechner ausgerechnet, also insofern bin ich ziemlich überzeugt, dass es richtig ist. Außerdem wusste ich auch, dass am Ende 3FF0 rauskommen muss, also es ist richtig. Ja, aber das können Sie generell, wenn Sie eine Dualzahl haben, die hinten auf 1 endet, dann wissen Sie, die ist ungerade. Wenn sie auf 0 endet, dann ist sie gerade. Warum glauben Sie, dass es 1024 ist? Ja, 8, 19, 11. Das sind 11 Ziffern. Ja? Zählen Sie mal 1 drauf. Wenn Sie auf diese Binärzahl noch 1 drauf addieren, dann kriegen Sie ja vorne 1 und dahinter alles 0. Ja, dann haben Sie an der 11. Stelle haben Sie eine 1 stehen und damit ist klar, dass das dann 1024 ist. Und wenn Sie dann 1 wieder abziehen, ist es 1023. Ja. Also das funktioniert so. Zum Schluss nur noch die Sonderfälle. Das ist jetzt einfach Konvention. Ein paar Sachen lassen sich halt nicht erfassen mit dem Modell. Wenn Sie klein e und klein f auf 0 setzen, dann bedeutet das 0. Und damit sehen Sie schon, hier gibt es eine Stelle, wo es nicht eindeutig ist, weil Sie sowohl eine positive als auch eine negative 0 bekommen. Das sind so Sachen, wenn Sie anfangen zum Beispiel von einer negativen Zahl, wenn Sie da was drauf addieren, dann kann es sein, dass da minus 0 rauskommt. Und wenn Sie mit einer positiven Zahl anfangen und davon was abziehen, denselben Wert, dann kann es sein, dass plus 0 rauskommt. Das ist ein bisschen unerfreulich, deswegen gibt es auch noch Alternativen, wo man das ausblendet. Das kennen Sie ja bei Integer-Darstellungen. Ja. Na, Sie müssen es einfach nur beachten. Aber die Algorithmen, die dann multiplizieren oder sowas, die kommen natürlich mit beiden Methoden klar. Ja. Also Sie müssen halt nur schauen, dass Sie nicht einfach blind das Vorzeichen nehmen und dann zum Beispiel sagen 2 mal 0. Was ist das? Ist das positiv oder negativ? Es kommt in beiden Fällen auch wieder 0 raus. Ja. Also das ist die Variante für 0 und das entspricht eben, wenn Sie das kleine e wieder zurückrechnen, entspricht das praktisch einem Groß-E, was minus 1023 ist. Ja, das heißt, das ist die kleinstmögliche Zahl, die Sie darstellen können. Die wird als 0 interpretiert.
Wie würde mit einer doppelten 0 die 2-Komplementrechnung funktionieren? Die läuft doch da nicht, oder?
Ja, das machen wir mit den Nachkommastellen nicht. Das ist etwas, was Sie nur bei Integer-Arithmetik machen. Diese verschiedenen Komplementdarstellungen. Ja, und dann gibt es eben noch Sonderfälle, wo Sie plus unendlich und minus unendlich darstellen können. Die sind halt von der Logik her gespeichert als die größtmögliche Zahl, die Sie haben können. Und dann gibt es noch einen Sonderfall, das ist die dritte Zeile, damit können Sie so einen Wert wie keine Zahl darstellen. Das kriegen Sie dann, wenn Sie zwei sehr große Zahlen miteinander multiplizieren und das Ergebnis darüber hinausgeht zum Beispiel, dann kommt sowas wie Not a Number raus. Oder wenn Sie 1 durch 0 rechnen und ein Ergebnis haben wollen, das ist dann auch Not a Number. Ja, und hier sehen Sie dann noch die Größenordnungen, die Sie da haben. Das entspricht halt dem 2 hoch minus 1000 noch was und 2 hoch plus 1000 noch was. Gut, also heute Nachmittag Einführung in Python.